ARD Sounds.
Vor ein paar Wochen hatte man noch das Gefühl, diese Koalition streitet mehr, als sie regiert. Nach dem Treffen in der Villa Borsig schien das Verhältnis zwischen Union und SPD ziemlich angespannt. Und jetzt? Plötzlich loben sich Kanzler Friedrich Merz und Arbeitsministerin Bärbel Baas gegenseitig. Der Grund? Die Vorschläge für die größte Rentenreform seit Jahren liegen auf dem Tisch und beide wollen sie möglichst schnell umsetzen. Wie kam es jetzt zu diesem Stimmungswechsel und vor allem, was steckt eigentlich in dieser Reform? Wer profitiert davon? Wer muss länger arbeiten? Und stimmt es wirklich, dass die Rente dadurch für alle besser wird? Darum geht es heute bei Berlin Code, eurem Politikpodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und mit mir im Studio sind heute Jan-Peter Bartels und Moritz Rötle, zwei Kollegen, die sich diese Woche vermutlich länger mit der Rente beschäftigt haben als die meisten von uns mit ihrer eigenen Altersvorsorge. Hallo ihr zwei.
Hallo Linda.
Ihr lacht, ich glaube, es stimmt, es ist was dran. Ich zeichne diese Folge übrigens am Freitagvormittag auf. Und wenn euch Berlin Code gefällt, dann erzählt gern anderen davon. Lasst uns Sterne da oder abonniert uns auf eurer Lieblingsplattform. Noch vor wenigen Wochen schien diese Koalition festzustecken. Ich denke nur an den April zurück, wo der Koalitionsausschuss in der Villa Borsig am Tegeler See tagte. Man saß stundenlang zusammen, die Gespräche drehten sich im Kreis und viele gingen mit dem Gefühl nach Hause, so wird das nichts mit den Reformen. Und jetzt plötzlich loben sich Union und SPD gegenseitig. Jan-Peter, was ist da passiert? Warum klappt plötzlich, woran man vorher wochenlang gescheitert ist?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gnade des Moments. Also einfach, weil man muss. Die Politik ist ja auch viel eine Geschichte erzählen und die Leute mitnehmen. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Die Umfragewerte waren desaströs. Man braucht einfach eine Erzählung, mit der man die Stimmung jetzt drehen kann. Und dann kam als Gottesgeschenk das Ergebnis dieser Kommission. Und es muss ja nun wirklich was passieren bei der Rente. Das heißt, es passt einfach.
Also die Stimmung war schlecht nach Villa Borsig. Sie haben, das sagt man ja so gerne, in den Abgrund geschaut und haben gesehen, oh, wenn wir so weitermachen, dann klappt diese Koalition wahrscheinlich nicht. Dann gab es so die Aussagen von zum Beispiel einem Abgeordneten, der ziemlich einflussreich ist, der gesagt hat, CDU-Abgeordneten, der gesagt hat, 4 Jahre hält das sowieso nicht. Und ich glaube, sie haben kapiert, dass sie sich alle am Riemen reißen müssen. Und dann, das hat Jan-Peter gerade gesagt, kam dieses Geschenk, Rentenkommission, die plötzlich einig war, dass das auch ein bisschen Arbeit war, dass man das strategisch vorbereitet hat, wie das dann passiert ist, das werden wir bestimmt gleich noch besprechen. Aber am Ende war es jetzt ein Geschenk, das ihnen die Möglichkeit gegeben hat, jetzt mal einig zu sein.
Und Friedrich Merz ist tatsächlich erleichtert. Er spricht von einer Reform, die das Rentensystem, wie er sagt, grundlegend verbessern könne und will die Ideen möglichst 1:1 umsetzen.
Ohne Reformen würden unweigerlich das Rentenniveau sinken und die Beiträge steigen. Mit dieser Reform können wir das umkehren. Wir wollen perspektivisch, dass das Rentenniveau steigt und dass die Beiträge sinken.
Moritz, warum ist Merz plötzlich so begeistert?
Weil Friedrich Merz ist und für Dinge sehr schnell zu begeistern ist, würde ich sagen. Er hat jetzt kapiert, okay, die haben was geliefert, dass es im Prinzip, wenn man ehrlich ist, völlig anders, als er sich das vorgestellt hat. Weil er hat ja davon gesprochen, noch vor gar nicht langer Zeit, dass die Rente nur noch eine Basisabsicherung sein wird. Das ist jetzt überhaupt nicht so. Wir werden steigende Renten erleben, wenn alles so klappt, wie die Kommission sich das vorstellt. Also es ist alles andere als diese Basisabsicherung, die Friedrich Merz will. Aber ich glaube, er ist einfach sehr interessiert daran, dass seine Kanzlerschaft klappt. Und er sieht die Chance, dass das jetzt eben dazu beitragen kann, dass diese Koalition weiter bestehen kann. Und dann ist er einfach sehr einfach zu begeistern.
Und ich glaube, das Ergebnis dieser Kommission ist auch so ein bisschen, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau. Es ist für jeden was drin. Und das, was dabei herauskommen wird, Moritz hat es gerade gesagt, könnte heißen, dass wirklich es höhere Renten gibt und dass die Beiträge sinken und damit sozusagen das Thema Rente mal mit dem Thema Hoffnung verknüpft wird. Aktuell ist es ja so, wenn man über die Rente redet, sagen alle, ich werde eh nicht viel kriegen. Die Politik, die hat mich da irgendwo betrogen. Und das ist jetzt die neue Geschichte. Nein, wir tun was und es wird besser.
Lass uns doch mal auf diese Rentenkommission, die ja eigentlich, weil wir ja in Deutschland leben, vielen komplizierteren Namen hatte, nämlich Alterssicherungskommission. Dann hat man auch gedacht, ach komm, wir nennen sie Rentenkommission. Und wie gesagt, vor noch ein paar Wochen haben alle gesagt, die werden niemals auf gemeinsame Vorschläge kommen. Warum waren die Erwartungen überhaupt so niedrig?
aus der Erfahrung heraus, vorherige Kommissionen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, es war jetzt nicht die erste, die waren eher so eine Art politisches Wartezimmer. Will heißen, man hat eine Kommission gegründet, die haben darüber geredet und irgendwann kam ein Ergebnis, das dann in großen Teilen ignoriert wurde. Und deswegen war die Erwartungshaltung für diese Kommission auch, da wird ein Thema weggeschoben, mit dem man sich nicht beschäftigen will, wo man aber auch nicht die Situation haben will, dass die Frage kommt, warum macht ihr da nichts?
Nein, man muss sagen, dass das ja ein Kompromiss war, dass es überhaupt so eine Kommission gibt. Das war ein Mittel in den Koalitionsverhandlungen, um quasi dieses Problem Rente aus diesen Verhandlungen rauszuhalten und zu sagen, ja, kümmern wir uns drum, aber da haben wir auch noch Zeit zu. Das sollte ja erst auch 2027 beginnen, diese Kommission. Es war eine wissenschaftliche Kommission geplant, die die Regierung beraten soll. Und dann hat man ja Ende 25 das erste Rentenpaket gemacht und dachte, eigentlich in der Aufstellung vorher, dass man damit dann erstmal bis in die 30er Jahre sicher ist und dann kann man langsam mal eine Rentenreform nochmal machen. Also die Regierung hat das von sich weggeschoben und so wollte das eigentlich gar nicht machen. Und dann kam aber dieser Rentenstreit und das hat das Ganze politisch aufgeladen und dann wurde auch entschieden, dass eben diese jungen Abgeordneten, die von allen eher von den härteren Flügeln der drei Parteien kommen, da reingesetzt werden und dann wurde diese Kommission politischer. Wir haben ja schon über die Villa-Borsig gesprochen, Anfang April eben diesen Tiefpunkt dieser Koalition erlebt und alle haben gedacht, oh Gott, wie lange hält das hier überhaupt? Und dann kam in der Folge die Diskussion auf, was passiert eigentlich, wenn das Ergebnis der Rentenkommission da ist. Und da wurde darüber diskutiert, ob man da jetzt eine Mehrheitsentscheidung hat und ob das dann umgesetzt werden muss, wenn das eine Mehrheitsentscheidung gibt. Dazu muss man wissen, diese Kommission ist so aufgelegt, dass es jeweils 4 Vorschläge an Professorinnen und Professoren von den beiden Lagern gab. Also die Union durfte 4 Professorinnen vorschlagen und die SPD. Und dann gab es noch 2 Vorsitzende, die auch jeweils paritätisch besetzt waren und eben 3 Abgeordnete. Und dadurch hatte die Union, weil sie einen CSU-Abgeordneten drin hatte und einen CDU-Abgeordneten, eben eine Stimme Mehrheit in dieser Kommission. Das heißt, wenn die CDU durchgedrückt hätte, dass man eine Mehrheitsentscheidung macht, dann hätte man Entscheidungen haben können, die der SPD nicht gefallen, aber dann hätte das zur Folge gehabt, dass die Union gesagt hätte, jetzt müssen wir das machen. Und dann kam ein Kniff, den die Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas angewandt hat. Die hat dann nämlich gesagt, nee, wenn es eine Mehrheitsentscheidung gibt und nicht alle einig sind, dann können wir das eben nicht machen. Dann müssen wir alles nochmal neu diskutieren. Und das hat so einen Zwing in dieser Kommission ausgelöst, der dazu geführt hat, dass die gesagt haben, okay, wenn wir hier wirklich ein Ergebnis liefern wollen, was nachher auch umgesetzt wird, dann sollten wir das zusammen machen und dann sollten wir uns einigen. Und das hat dann dazu geführt, dass überraschenderweise, obwohl Anfang Mai damit niemand mehr gerechnet hat, dass diese Kommission ein Ergebnis liefert, was am Ende zielführend sein kann, was die Koalition auch machen will, dass es dann doch diesen Zwing gab und dass die Kommission ein Ergebnis geliefert hat.
Und was steht jetzt drin? Was ist sozusagen neu drin an Vorschlägen? Warum sind alle so begeistert?
Also ich greife mal ein paar Punkte raus. Es sind ja 33 Vorschläge.
Das schaffen wir heute nicht alles.
Genau. Ich hoffe, es haben alle etwas Zeit mitgebracht.
Es sind auch viele Vorschläge drin, die jetzt auch wirklich kleine Vorschläge sind. Also ich glaube, man kann sagen, dass es ein paar wenige große Vorschläge sind, die das Ganze dominieren.
Ja, also die kleinen Vorschläge, die Rentenversicherung muss mal modernisiert werden, digitaler werden, da muss aufgeräumt werden, sowas. Genau. Aber die großen, fangen wir damit mal an, die sogenannte Rente mit 63, also dass man abschlagsfrei nach 45 Versicherungsjahren 2 Jahre früher in Rente gehen kann, das soll abgeschafft werden. Dann soll es zum Beispiel so sein, aktuell kann man ja 4 Jahre früher mit Abschlägen in Rente gehen, wenn man 35 Versicherungsjahre hat. Das wollen sie etwas kürzen und sagen, das sollen maximal 3 Jahre sein, die man früher gehen kann. Dann wäre das nach aktuellem Stand mit 64 statt mit 63. Und dann ganz großer Brocken ist die Kapitalrente, die da jetzt geplant ist. Das heißt, das gesetzliche Rentensystem soll eine weitere Stütze bekommen, wo ein Teil der Beiträge der Versicherten am Kapitalmarkt, also in Aktienfonds, angelegt wird.
Und auch da hat man gemerkt, der Kanzler ist total begeistert. Und wie wir eben schon gehört haben, er ist leicht zu begeistern. Und wie sich das anhört, hören wir jetzt mal kurz rein.
Und ich muss sagen, das ist eine geniale Idee. Ich habe mich nur darüber geärgert, dass ich nicht selber drauf gekommen bin.
Natürlich. Also, wenn die Idee so genial ist, dann erklärt sie uns bitte, was genau ist dieser Kapitalstock und warum feiern ihn gerade plötzlich alle?
Also, Das ist natürlich für einen Sauerländer eine steile Aussage. Ich komme ja aus einer ähnlichen Gegend, Ostwestfalen. Da heißt es immer, nicht kritisiert, ist doch schon gelobt. Im Endeffekt ist das ein bisschen ans schwedische Modell angelehnt, was wir da jetzt machen werden. Das heißt, wir werden weiterhin 18,6% an Beiträgen für die klassische Rentenversicherung zahlen, wie das bisher auch der Fall war. Das kann sogar auch steigen. Und dazu kommen noch weitere 2%, die wir ebenfalls an die Rentenversicherung zahlen werden, also Angestellte von ihrem Lohn, und die dann für uns in individuellen Depots jeweils in Aktien angelegt werden. Und der Clou bei dieser Sache ist halt, dass das verpflichtend ist, man kann es sich also nicht aussuchen, und dass die Kosten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern geteilt werden. Also diese 2% vom Lohn, die da reinfließen, da sollen die Arbeitnehmer 1% zahlen, aber die Arbeitgeber eben auch 1%.
Und das wird sozusagen von der Bundesregierung gemacht. Also ich, wenn ich keine Ahnung habe von Aktien, ich muss mich da um nichts kümmern.
Im Endeffekt, wie das genau umgesetzt wird und wer das verwaltet, das wird dann im politischen Prozess noch entschieden. Klar ist, dass der normale Bürger sich darum nicht kümmern muss. In Schweden zum Beispiel ist es so, dass sich da die Rentenversicherung drum kümmert. Und wenn ich möchte, kann ich selber entscheiden, ja, ich möchte diesen oder jenen Aktienfonds. Da kann man sich aus einer begrenzten Zahl was aussuchen. Und wenn man das eben nicht macht, dann landet man automatisch in einem großen Staatsfonds. AP7 heißt der. Und so ähnlich wird das bei uns wahrscheinlich auch laufen.
Und die Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD, die ist auch total begeistert und die geht sogar noch einen Schritt weiter.
Es wird für alle am Ende perspektivisch besser. Durch den Kapitalstock in der ersten Säule, und das ist ein wirklich überraschender Vorschlag, mit dem ich selber so nicht gerechnet habe, dass wir für die Versicherten in der ersten Säule ansparen, paritätisch finanziert, dass wir Beitragspunkte obendrauf setzen, heißt für die junge Generation, das Rentenniveau wird steigen.
So, und jetzt nochmal zusammengefasst. Ist das wirklich so? Wird es jetzt für alle besser?
Mit einer zeitlichen Verzögerung könnte es für alle besser werden. Also man geht davon aus, dass so alle, die ab 2040 in Rente gehen werden, davon schon profitieren können und tatsächlich mehr Rente am Ende haben, als sie nach dem alten System haben würden. Es ist aber vor allen Dingen auch etwas, was gut für die SPD ist, weil die SPD sich an dieser Stelle nämlich durchgesetzt hat. Die Union ist in diese Rentenkommission gegangen und hatte das Ziel, die Beitragssätze müssen quasi sinken. Also man muss weniger Beitrag zahlen, um auch die Wirtschaft zu entlasten, die ja immer auch die Hälfte davon beitragen, und das ist eben am Ende nicht passiert. Am Ende werden wir mehr Beitragszahlungen haben und auch ein bisschen mehr Rente, und das ist ein klarer Erfolg für die SPD.
Aber du hast gerade den Konjunktiv benutzt, könnte. Also wenn ich das richtig raushöre, kommt es auf die Generation an, ne? Also wer heute Anfang oder Mitte 30 ist, hat noch ein paar Jahrzehnte bis zur Rente. Das heißt, da kann der Kapitalstock natürlich lange wachsen. Aber was ist mit den Babyboomern, von denen immer gesprochen wird, also die in den nächsten Jahren in Rente gehen? Haben die denn überhaupt noch was von dieser Reform?
Ich glaube, dass alle davon profitieren, weil ein verlässliches Rentensystem ist ja auch ein Standortfaktor. Also das ist ja einfach etwas, was mit der Wirtschaft was macht und was mit den Menschen was macht. Und deswegen bringt das grundsätzlich schon mal allen was, dass es jetzt eine Art Rentenfrieden gibt, den es vorher ja definitiv nicht gab.
Aber was ist mit den Babyboomern?
Also von dieser Reform werden die insofern nicht mehr viel haben, als dass, selbst wenn sie noch in diese Kapitalrente einzahlen, der Aktienmarkt ja in der Regel eher eine langfristige Anlage ist. Das heißt, man legt da nicht heute was an und ist morgen Millionär, sondern das wird schon ein bisschen dauern. Da hat sich die Politik auch verschiedene Wege ausgedacht. Es war da von einem Übergangsfaktor die Rede, der dann das so ein bisschen ausgleichen soll, damit für den im Zugang weiter bei 48% Rentenniveau man ein bisschen Rente auch mitnehmen kann. Ich glaube, die wirklich gekniffene Generation bei der ganzen Sache ist die Generation X, also die von 1965 bis 79, wenn man das so sagen möchte. Denn die Babyboomer, also aktuell geht die Generation 1960 in Rente, die Generation 1964 würde dann 2032 in Rente gehen. Teilweise können die jetzt noch früher gehen, weil die alle Vorteile der alten Regelungen noch nutzen können. Mhm. Will heißen Rente mit 63, die sogenannte, und so weiter. Und das heißt, diese Übergangsphase, die die Systemumstellung wahrscheinlich brauchen wird, die wird genau dann enden, wenn die Babyboomer durch sind.
Na toll.
Ja, und das ist natürlich schon auch demokratietheoretisch und so weiter ein Problem, finde ich, weil diese Generation ist natürlich, ich sag's mal hart, auch ein bisschen verbockt hat. Das waren die, die viele waren, aber sie haben zu wenig Kinder bekommen, und das ist jetzt das Problem.
Es wird dann natürlich Übergangsfristen geben. Das muss man auch dazu sagen. Es wird nicht auf einen Schlag von heute auf morgen umgestellt werden. Aber die Generation, die so auf der Kante ist, also wenn ihr mich jetzt fragt, wer zahlt denn hier die größte Zeche, würde ich sagen, so die Jahre 1968 bis 1970, vielleicht ein paar Jahre mehr, das sind die, die wahrscheinlich am wenigsten von der Umstellung haben werden.
Das sind ja bislang alles nur Vorschläge. Daraus müssen jetzt noch Gesetze gemacht werden. Und dafür ist auch Arbeitsministerin Bärbel Baas zuständig von der SPD. Die hat ja es nicht leicht, weil sie ja auch SPD-Chefin ist. Und in dem Konzept sind ja einige Dinge drin, die der SPD wehtun werden. Welche sind das?
Also grundsätzlich ist diese sogenannte Rente mit 63 schon ein Lieblingskind der SPD gewesen, weil sie eben gesagt hat, die Leute, die hart arbeiten, die sollen am Ende, wenn sie 45 Jahre lang eingezahlt haben, auch früher in Rente gehen können als zum Beispiel ein Akademiker, der sein Leben lang am Schreibtisch gesessen hat und nur 35 Jahre eingezahlt hat. Und dass sie darauf jetzt verzichten, das ist schon ein großer Schritt für die SPD. Der zweite große Schritt, die SPD wollte nie das Renteneintrittsalter erhöhen. Also sie hat gesagt, 67 ist schon sehr, sehr alt und wir wollen da nicht darüber hinausgehen, eben auch aus diesem Gedanken heraus, dass viele Menschen das Alter 67 überhaupt nicht erreichen, die eben hart arbeiten, die lange in der Küche gestanden haben, die Dachdecker sind, die auf dem Bau gearbeitet haben. Das zeigen auch die Zahlen, dass diese Menschen natürlich Probleme haben, ein hohes Renteneintrittsalter überhaupt zu erreichen, weil sie Körperliches am Ende nicht mehr schaffen.
Und da spricht ja auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern an, Manuela Schwesig von der SPD. Die ist auch ziemlich kritisch, was das angeht.
Viele, die auf dem Bau arbeiten, die in der Pflege arbeiten, halten nicht noch länger als 45 Jahre durch. Und deshalb bin ich dafür, dass es weiter möglich sein muss, nach 45 Jahren auch abschlagsfrei in Rente zu gehen.
Also warum ist ihr dieser Punkt so wichtig?
Man könnte platt sagen, weil sie im Wahlkampf ist, macht sie natürlich SPD pur. Also in Mecklenburg-Vorpommern wird am 20. September ein neuer Landtag gewählt und sie möchte natürlich Ministerpräsidentin bleiben und die AfD ist relativ stark in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen versucht sie jetzt gerade so ein bisschen in Opposition zu eben der Bundesregierung zu gehen und eben auch zu der SPD, die im Bund agiert. Man kann aber natürlich auch sagen, dass sie das relativ einfach hat, das so zu machen, weil eben die Wahl am 20. September ist. Sie kann jetzt voll in Opposition dazu gehen. Sie wird am Ende vor der Wahl keine Entscheidung mehr haben, die dann quasi zeigen, dass sie sich da nicht durchgesetzt hat. Mhm. Wir werden frühestens Ende des Jahres eine Rentenreform kriegen und das Ganze in Gesetzesform gegossen haben. Dann hat Mecklenburg-Vorpommern schon gewählt. Insofern ist es für Schwesig einfach, das jetzt so zu machen, weil sie die Konsequenzen am Ende nicht spüren wird. Aber es ist natürlich wirklich die SPD-Pur-Position, die sich da nochmal ausdrückt. Und diese Position gibt es auch weiterhin in der Partei, habe ich ja gerade erklärt, dass man eben sagt, es gibt viele Menschen, die schaffen das nicht bis dahin. Und für die ist auch so eine Reform eine Rentenkürzung de facto.
Und was man auch nochmal sagen muss, die SPD wollte ja mit der sogenannten Rente mit 63 vor allen Dingen dem sprichwörtlichen Dachdecker helfen, der es nicht mehr schafft. Aber den Fakten nach nehmen die Rente mit 63 vor allen Dingen Männer im Anspruch, die sehr gut verdienen und die sehr gesund sind. Also sie trifft eigentlich die Falschen.
Mhm. Und das ist auch das Argument, was Annika Klose am Ende überzeugt hat, da auch mitzugehen in der Kommission. Neben dem Fakt, dass sie ganz alleine stand gegen alle anderen in der Kommission.
Weil die Kommission dann gesagt hat, naja, die, die eh viel Geld haben, denen es eh gut geht, die können sich die Abschläge leisten und können ja immer noch früher gehen. Es geht ja.
Und das ist auch dann am Ende ein sozialdemokratisches Argument. Wenn eben die Gutverdiener, die gesund sind, das nur nutzen, dann gibt es auch für Sozialdemokraten keinen Grund mehr, das zu unterstützen.
Das hat sie eingesehen. Und wie sieht es aus bei der Union? Muss die auch Zugeständnisse machen?
Die Union hat auch Zugeständnisse gemacht. Die Union hatte ja vorher versprochen, wir werden auf keinen Fall die Sozialbeiträge steigen lassen. Das ist jetzt genau das, was in diesem Paket drin ist, dass nämlich die Arbeitgeber sich beteiligen sollen mit einem Prozentpunkt des Lohns an dieser neuen Kapitalrente, die es da geben wird. Und auch beim Thema Minijobs haben viele in der Wirtschaft aufgeschrien. Das wird auch vielen in der Union wehtun. Klar, der Arbeitnehmerflügel in der Union hatte vorher auch schon gesagt, wir sollten Minijobs ganz abschaffen, aber es gibt viele in der Union, die sehr an diesen Minijobs hängen, auch und sogar in der jungen Gruppe. Also ich habe da vor ein paar Tagen mit einem Vertreter der jungen Gruppe gesprochen, mit Niklas Kappe, der kommt aus dem Ruhrgebiet und der sagt mir, ja, ich muss jetzt in der Sommerpause nach Hause gehen und den vielen Studenten, die es im Ruhrgebiet auch gibt und die wirklich was dazu verdienen müssen, weil sie können sonst ihr Studium nicht finanzieren, denen muss ich erklären, dass in Zukunft Schüler weiter Minijobs machen können, Studenten aber nicht. Das wird nicht einfach. Mhm. Also er sagt, er steht voll hinter diesem Paket, er findet das wichtig, er findet es richtig und ein gutes Ergebnis. Aber das wird nicht einfach für die Abgeordneten, die Details davon in der Sommerpause zu verkaufen.
Genau, ich habe es vorhin einmal schon erwähnt, das sind ja jetzt Vorschläge der Kommission und viele haben irgendwie das Gefühl, die Rentenreform ist da. So ist es nicht. Beschlossen ist sie noch nicht. Am Ende entscheidet das ja der Bundestag. Und was meint ihr, wie wahrscheinlich ist, dass dieses Paket nahezu unverändert beschlossen wird? Oder an welchen
0%.
Punkten?
0%. Überhaupt nicht wahrscheinlich. Und das ist auch ganz normal.
Okay. Puh, Mann, Klopper jetzt.
Denn Peter hat gerade gesagt, Minijobs, Studenten. Ich glaube, das ist eine Stelle, wo sich noch was ändern wird. Die werden die Studenten mit reinnehmen, bin ich ziemlich sicher. Das ist auch ein Gedanke, der in der SPD auch weit verbreitet ist, dass man den Studenten das ermöglichen will. Aber grundsätzlich, warum sage ich 0%? Weil die Kommission das gar nicht bis ins Detail ausgearbeitet hat. Es sind einfach 33 Vorschläge und das sind teilweise auch wirklich mehr oder weniger Schlagworte mit so einem ganz kleinen Absatz darunter. Das muss der Bundestag jetzt noch ausarbeiten und auch das Bundesarbeitsministerium wird ja einen Vorschlag machen, den dann der Bundestag bekommt und der dann da von den Experten im Bundestag nochmal bearbeitet wird. Das kann nicht so 100% passieren, weil eben ganz viele Details noch ausgearbeitet werden müssen. Und da wird es auch noch mal Konflikte geben und da wird auch noch mal diskutiert werden, in welche Richtung gehen wir da. Aber auch das ist ganz normaler demokratischer, parlamentarischer Prozess, der jetzt nichts Schlimmes hat. Sie haben sich auf etwas Grundsätzliches geeinigt und an den Details wird jetzt noch geschraubt. Da kann man nochmal sagen, das ist dieses berühmte Strucksche Gesetz. Es geht nichts aus dem Bundestag raus, wie es reingegangen ist. Mhm. Natürlich wird da noch was dran geändert.
Und ich glaube auch, dass Bärbel Baas und Friedrich Merz, als sie gesagt haben, das ist ein Gesamtkunstwerk, man kann da jetzt keine Rosinen rauspicken, da baut alles aufeinander auf und nichts kann geändert werden. Die versuchen so ein bisschen ein Momentum aufzubauen, mit dem sie durch diesen ganzen Prozess durchkommen, weil klar müssen da jetzt viele Widerstände überwunden werden und so hat man schon mal einen gewissen Anlauf, sage ich mal. Aber im Endeffekt, wenn man Sachen in der Politik auf den Tisch legt, man kann immer Dinge ändern und das zum Beispiel mit mehr Geld ausgleichen oder ähnliches. Also ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, einfach mal alle mitzunehmen und es schwierig zu machen, dagegen zu argumentieren, aber es wird kommen.
Die Arbeitgeber sind ja nun auch nicht ganz unwichtig in diesem Spiel und Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer beim Arbeitgeberverband, hat sich dazu so geäußert.
Sollte der Staat dieses machen, kann eigentlich nur unsere Forderung sein, dass wir eine Entlastung in anderen Bereichen kommen. Da gibt es hinreichende Möglichkeiten im Steuer- und Abgabensystem.
Oh, das klingt erstaunlich gelassen. Ich hätte jetzt gedacht, dass die viel mehr auf die Barrikaden gehen. Wie erklärt ihr euch diese Reaktion?
Ich glaube, die Arbeitgeber wissen auch, dass im Rentensystem was passieren muss. Das Rentensystem ist ja auch ein Standortfaktor, dass man diese Sicherheit hat, dass es auch nach der Rente irgendwie weitergeht. Und tatsächlich, wenn man mal auf die Zahlen guckt, das, was wir in Deutschland in das Rentensystem zahlen, ist eher im europäischen Mittelfeld. Also es ist nicht viel. Und deswegen kann man da ein bisschen was drauflegen, wenn man in den Bereichen, wo wir zu viel zahlen im europäischen Vergleich, wenn man da dran schraubt. Und das ist Krankenkasse, Pflegeversicherung. Das heißt, die werden jetzt einen hohen Veränderungsdruck in diesen Bereichen aufbauen. Und dass sich da natürlich auch bei den Steuern für die Wirtschaft was tun muss und werden hoffen, im gibst du mir, gebe ich dir Prinzip, auf den Seiten was rauszuholen.
Aus meiner Sicht hat das zwei Dimensionen. Einerseits ist, glaube ich, mit den Arbeitgebern und auch mit den Gewerkschaften, aber mit den Arbeitgebern in diesem Fall schon vorher auch mal gesprochen worden. Es gab ja diesen Sozialpartnergipfel im Kanzleramt, wo am Ende offiziell nichts rausgekommen ist. Aber ich gehe fest davon aus, dass man denen da schon mal vorgestellt hat, was denn so kommen könnte und sie da ins Boot geholt hat. Und zweitens ist Steffen Kampeter als ehemaliger Politiker auch ein alter Fuchs. Der weiß strategisch genau, was er jetzt tun muss. Der sieht, das Ding ist durch. Da gibt es jetzt nur noch Detailfragen zu klären, aber es sind noch andere Dinge, die noch kommen. Gesundheitsreform, Pflegereform, überall, wo auch die Arbeitgeber Interessen drin haben. Und er wendet den Blick jetzt schon dahin und sagt, da müssen wir auch was kriegen. Mhm. Rente ist okay, machen wir so, aber denkt dran, wir haben da jetzt was gegeben und wir müssen jetzt aber bei den anderen Reformen auch noch was kriegen. Steuerreform zum Beispiel auch.
Gutes Stichwort, lass auch mal nach vorne schauen. Am Mittwoch nächster Woche trifft sich wieder der Koalitionsausschuss und nach dem missglückten Treffen da in der Villa Borsig ist dieser Gipfel schon ziemlich wichtig, auch für Kanzler Merz, weil so ein bisschen ja auch irgendwie für ihn wichtig ist, bleibt er in den nächsten Monaten handlungsfähig. Woran erkennt man am Mittwoch, ob diese neue Harmonie wirklich da ist oder ob das nur eine Momentaufnahme ist?
Also ich glaube, Villa Borsig ist ein gutes Stichwort. Sie haben aus Villa Borsig so ein bisschen auch gelernt, denn sie treffen sich nicht erst am Mittwoch schon, sondern sie treffen sich auch an diesem Sonntag in einem Format, was nicht ganz Koalitionsausschuss ist, aber schon nah dran ist, nämlich mit den Parteivorsitzenden, den Fraktionsvorsitzenden und den sogenannten Sherpas. Das sind die, die die ganze Sache vorbereitet haben. Und wollen da schon mal sich alle auf einen Stand bringen, was die Sherpas denn so vorbereitet haben. Denn das war ein großes Problem in der Villa Borsig, dass offenbar verschiedene Seiten verschiedene Stände an Vorbereitungen hatten. Und das soll wohl nicht mehr passieren. Also sie sollen alle genau wissen, was denn vorbesprochen worden ist. Und dann geht man mit gemeinsamem Wissen in diesen Koalitionsausschuss. Ich glaube, am Mittwoch werden wir gar nicht merken, ob die sich für irgendwas einigen oder ob da eine neue Stimmung ist, weil sie am Mittwoch nicht fertig werden werden. Die haben so große Brocken, dass sie bestimmt auch den Donnerstag noch brauchen. Wir wissen, dass sich alle Teilnehmenden in diesem Koalitionsausschuss die Tage nach dem Mittwoch auch freigeräumt haben in ihren Terminkalendern. Es kann durchaus 2 oder vielleicht sogar 3 Tage dauern, bis wir wissen, was dabei rauskommt.
Geht ihr optimistisch in die nächste Woche oder?
Also ich bin optimistischer, was den Koalitionsausschuss angeht, als die Chancen des deutschen Nationalteams bei der Weltmeisterschaft.
Was soll ich darauf jetzt noch sagen?
Ja, also.
Also ich bin nicht ganz so optimistisch wie Jan-Peter, denn es ist ja nicht nur die Rentenkommission, die da ansteht. Da wird man bestimmt irgendwie 1, 2 Worte zu finden und dann sagen, wir stellen uns dahinter und dann ist auch gut. Aber da ist ein Riesenbrocken Steuerreform, der da noch ist. Und da sind sie sich noch nicht so richtig einig. Sie werden am Ende nicht sich als gescheitert dahinstellen und sagen, wir haben es nicht hingekriegt. Sie werden dann andere Dinge groß verkaufen und sagen, na, Steuerreform machen wir dann später nochmal.
Ja, aber das Schöne ist ja, dafür sind wir ja da von Berlin Code. Und wenn es dann um die Steuerreform geht, dann erklären wir euch, wo es hapert, wo es vielleicht flutscht und was am Ende rauskommt. Insofern danke ich euch, Moritz Rötle, Jan-Peter Bartels, vielen Dank heute fürs Einordnen, zumindest bei der Rente. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich demnächst hier wieder.
Es war uns ein Fest. Auf bald.
Sehr gerne.
Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch Berlin Code gefällt, dann lasst uns gerne Sterne da, abonniert den Podcast oder empfehlt ihn weiter. Und natürlich lassen wir euch hier nicht raus ohne Podcast-Tipp. Wenn Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni nach Hause kommt, hat er häufig noch viele Fragen. Und die klärt er dann nämlich mit seiner Frau, der US-Amerikanerin Jiffer Bourguignon. Was passiert da gerade unter Donald Trump in ihrer zweiten Heimat? Und im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, spricht das Ehepaar einmal pro Woche über das, was ihre Freunde und Familie in den USA bewegt. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD Sounds App. Das war's von uns. Ich bin Linda Zervakis. Macht's gut und bis nächste Woche.